Guten Morgen. Wir hören heute einen reformierten Gottesdienst aus der Schlosskirche Interlaken. Hier in der Schlosskirche könnt ihr die 9 Farbfenster, die von Paul Zehnder gestaltet sind, bestaunen. Wir haben den Gottesdienst am 13. Juli 2025 aufgenommen. Die Predigt hat der Pfarrer Claudio Jäger gehabt und an der Orgel hat der Professor Dr. Helmut Freitag gespielt.
Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Herzlich willkommen hier in der Schlosskirche Interlaken zu diesem Sonntagsgottesdienst. Einen Willkommensgruß entbieten wir auch den Hörerinnen und Hörern am Radio, die zumindest akustisch diesen Gottesdienst mit uns feiern. Die Orgel spielt für uns heute Morgen Professor Dr. Helmut Freitag. Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Ein merkwürdiges, ein höchst ungewöhnliches Bild. Dass uns jemand die Zunge rausstreckt, gut, das kennen wir. Aber dass aus einem Mund ein Schwert geht, das kennen wir so nur aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes. Der Berner Künstler Paul Zehnder, der jahrzehntelang sein Sommeratelier in Iseltwald hatte, hat versucht, das hier vorne im Chor der Schlosskirche im mittleren Farbfenster bildlich darzustellen. Unserem heutigen Eingangswort begegnen Sie also zwangsläufig, wenn Sie die Schlosskirche betreten. Sie kommen quasi nicht an ihm vorbei, es sei denn, Sie haben Tomaten auf den Augen. Da thront er also, Christus, der Weltenrichter, und aus seinem Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Kein Zweifel, dass das kein Taschenmesser ist, sondern ein Richtschwert, wenn er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, wie es im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt. Wir werden heute in der Predigt auch über ein Schwert nachzudenken haben, das ebenfalls scharf und zweischneidig ist, das aber dennoch anders ist als dieses Schwert hier in der Offenbarung. Die Unterschiede zeigen sich nur schon daran, dass im Griechischen unterschiedliche Worte für Schwert gebraucht werden. Wer sich also nur an den deutschen Übersetzungen orientiert, kommt schnell einmal auf Abwege. Ganz sicher auf dem richtigen Weg sind wir jetzt, wenn wir miteinander ein erstes Lied anstimmen, das wir Gott zur Ehre und uns zur Freude singen wollen. Es ist dies die Nummer 239. Gelobet sei der Herr mein Gott, mein Licht, mein Leben, mein Schöpfer, der mir hat mein Leib und Seel gegeben. Also, Lied Nummer 239, so wie hier vorne angeschlagen, und daraus die Strophen 1 bis 4. Thank you. Wir wollen miteinander beten und wir stehen dazu auf. Barmherziger Vater, allmächtiger Gott, du hast uns hier zusammengeführt aus nah und fern, um dich und deinen lieben Sohn in der Kraft deines Heiligen Geistes als den einen und wahren Gott zu loben und zu preisen. Indem du uns so aus nah und fern zusammenbringst, erinnert uns das an ein Wort aus der Heiligen Schrift. Christus kam und verkündigte Frieden den Fernen und Frieden den Nahen. Dein Friede sei jetzt mit uns, wenn wir uns unter sein gutes Wort stellen, das ja immer auch dein gütiges Wort ist. Sprich nur ein Wort, sagt der Hauptmann im Evangelium, so wird mein Knecht gesund. An ihm nehmen wir uns ein Beispiel. Sprich nur ein Wort, so wird deine Kirche wieder gesund. Und gesund ist sie dann, wenn sie unerschrocken zu Christus, zur Heiligen Schrift, zu deiner Gnade und zum Glauben an dich, den Schöpfer des Himmels und der Erde, steht. Krank hingegen ist sie dann, wenn die Linke genau weiß, was die Rechte tut und sie auf Teufel komm raus allen Leuten Recht machen will. Aber allen Leuten Recht getan ist eine Kunst, die niemand kann, außer dir allein. Also möge uns dieser Gottesdienst zum Segen gereichen, so dass unser Glaube bestärkt, unsere Hoffnung belebt und unsere Liebe befeuert werde. Amen. Für die Lesung, liebe Gemeinde, gehen wir heute ins Alte Testament, genauer ins Buch des Propheten Jeremia. Zu den Eigenheiten dieses Prophetenbuches gehören die sogenannten Konfessionen des Jeremia, eine Art Klagepsalmen, in denen der Prophet mit Gott und seinem Auftrag hadert. Er hat auch einen schweren Auftrag. Muss er doch, obwohl er sein Volk liebt, Israel das unabänderliche Gericht Gottes ansagen und gerät dadurch immer wieder in Konflikt mit den politischen und religiösen Führern seiner Zeit. Wir hören jetzt als Vorbereitung auf die Predigt in die zweite Klage des Jeremia hinein, in der er einerseits die Freude benennt, wenn ihm Gottes Wort zuteil wird, andererseits aber auch die gerade dadurch erfahrene Schwere seiner Existenz beklagt. Jeremia, Kapitel 15. Du weißt es, Herr. Gedenke meiner und nimm dich meiner an und nimm Rache für mich an denen, die mich verfolgen, der du langmütig bist. Raffe mich nicht hinweg, erkenne, dass ich deinetwegen Schmach auf mich genommen habe. Empfing ich deine Worte, so habe ich sie verschlungen. Und deine Worte wurden meine Wonne, die Freude meines Herzens. Denn dein Name ist ausgerufen über mir, Herr, Gott der Heerscharen. Nie aber habe ich im Kreis derer gesessen, die ihren Spaß hatten, und nie war ich fröhlich. Aus Furcht vor deiner Hand saß ich einsam, denn mit Groll hast du mich erfüllt. Warum nimmt mein Schmerz kein Ende und ist meine Wunde unheilbar? Sie will nicht heilen, wie ein trügerischer Bach, so bist du für mich Wasser, auf das kein Verlass ist. Wir wollen auf diese Lesung antworten mit einem Lied und die Nummer 260, die leistet uns hier gute Dienste. Gott hat das erste Wort, er schuf aus nichts die Welten und wird allmächtig gelten und gehen von Ort zu Ort. Also Lied Nummer 260 und wir singen alle Strophen. Ich lese den Predigttext, zwei Verse aus dem Hebräerbrief im 4. Kapitel. Da hören wir. Lebendig nämlich ist Gottes Wort und wirkkräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Mark und Bein, und ist ein Richter über die Gedanken und Pläne des Herzens. Und keine Kreatur ist vor ihm verborgen, sondern alles ist nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wir wollen nicht das Pferd am Schwanz aufzäumen, liebe Gemeinde. Aber für einmal beginnen wir von hinten. Will heißen, wir beginnen mit dem Ende dieser zwei recht martialisch klingenden Verse aus dem Hebräerbrief. Und martialisch klingen sie zunächst einmal, diese den wahren Gott offenbarenden und den Menschen in jeder Hinsicht entlarvenden Worte. Vergleichbar einem Schwert, das durchdringt bis ins Mark. Man stelle sich das einmal plastisch vor. Kein Anblick für schwache Nerven. Aber beginnen wir, wie gesagt, von hinten, von achten, wie die Seeleute sagen. Ob wir uns das überhaupt noch vorstellen können, dass wir eines Tages, und es wird dies der letzte und deshalb der jüngste Tag sein, einem Richter gegenüberstehen, dem wir Rechenschaft geben müssen über unser Tun und Lassen. Ein Richter, vor dem es keine Ausflüchte und keine Ausreden mehr geben wird, vor dem wir uns auch nicht mehr verstecken oder rausreden können, sondern dem wir endgültig und final Red und Antwort zu stehen haben. Wir alle, schreibt der Apostel, müssen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, damit ein jeder empfange, was seinen Taten entspricht, die er zu Lebzeiten getan hat, seien sie gut oder böse. Ist nicht gerade das, was wir in aktuellen Predigten zu hören bekommen? Gar mancher macht um solche Sätze lieber einen großen Bogen. Aber so groß der Bogen auch sein mag, irgendwann holt es dich dann doch ein. Irgendwann ist Ende Fluchtgelände. Ob du sitzt oder stehst, ob du gehst oder liegst, sein Wort holt dich ein, es geht dir nach, bis es dich findet und packt dich am Schlawittchen. Keine Kreatur ist vor ihm verborgen, sondern alles ist nackt und bloß vor seinen Augen. Nicht vor unseren Augen, beileibe nicht, um Gottes Willen nicht, nur vor seinen Augen. Wir Menschen haben oft genug weder den nötigen Durchblick noch den nötigen Weitblick. Wir müssen wie einst Samuel eines Besseren belehrt werden. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da werden wir auf Normalmaß zurückgestutzt. Beelenden muss uns das nicht, im Gegenteil, es befreit uns. Vor Gigantismus ebenso wie vor Voyeurismus. Gottlob bleibt uns Menschen vieles verborgen. Wir sehen unserem Nächsten nicht ins Herz, auch unseren Allerliebsten nicht. Wer meint, das sei ein Mangel, der hat noch nicht kapiert, was ihm da in Wahrheit erspart bleibt. Nackt und bloß vor seinen Augen. Damit kann man gut leben. Denn der Schöpfer sieht mit anderen Augen auf seine Geschöpfe als die Krone der Schöpfung. Sein Blick ist kein selbstsüchtiger, sondern ein selbstloser. Was von seinen Händen gilt, in der meine Zeit genauso steht wie die des Psalmisten, das gilt auch von seinen Augen. Es sind beispiellos gütige Augen, die uns ansehen, und beispiellos gütige Hände, die uns halten. Auf uns wartet nicht der Richter gnadenlos, sondern der Richter gnadenreich. Dabei wird er es nicht nötig haben, wie unsereins zuweilen, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Vielmehr wird ihm das Kunststück gelingen, in seiner Gnade ganz im Recht zu sein. Er wird alle richten und wird doch allen gerecht, den Opfern wie den Tätern, den Unschuldigen wie den Schuldigen, den Gerechten wie den Selbstgerechten. Frag jetzt nicht, wie macht er das bloß? Das wäre die falsche Frage. Und wer falsch fragt, bekommt falsche Antworten. Wie man in den Wald ruft, so ruft es nun einmal zurück. Frage besser, wie darf ich das glauben? Und die Antwort darauf, wenn du ihm vertraust, dann darfst du ihm das auch zutrauen. Nicht wahr? Denen wir vertrauen, denen trauen wir auch etwas zu. Eine Erfahrung, die wir als Menschen täglich machen. Wem wir nicht vertrauen, dem trauen wir auch nichts zu. Ja, dem trauen wir nicht einmal über den Weg. Und sollte jetzt diese alltägliche Erfahrung nicht auch mit Blick auf Gott gelten? Oder will jemand allen Ernstes sagen, ich vertraue den Menschen mehr als Gott? Wo uns doch gesagt ist, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wer Gott kleiner macht, als er ist, macht zwangsläufig die Menschen größer, als sie sind. Auf diesen Richter über die Gedanken und Pläne des Herzens also gehen wir zu. Als Drohung müssen und dürfen wir das nicht verstehen. Sehr wohl aber als Mahnung. Eine Mahnung ist etwas anderes als eine Drohung. Wer uns droht, meint es nicht gut mit uns. Wer uns hingegen mahnt, der meint es gut. Wer uns mahnt, der will uns vor Unbill bewahren. Wer uns droht, will uns hingegen einen Kopf kürzer machen. Im Unterschied zu uns Menschen will uns Gott nicht kleiner machen, als wir sind, sondern größer, als wir es verdienen. Gott ist doch nicht auf unser Unheil aus, sondern auf unser aller Heil. Eben deshalb hat er auch seinen Sohn gesandt, den Jesus aus Nazareth, den seine Gemeinde als den Christus glaubt. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes, wie wir bei Johannes lernen, und aus dieses das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Von ihm her und auf ihn hin müssen wir denn auch diese Verse aus dem Hebräerbrief verstehen. Dann wirken sie auch nicht bedrohlich, als vielmehr mahnend, im besten Fall sogar wohltuend. Lebendig nämlich ist Gottes Wort und wirkkräftig, und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Mark und Bein. Hören wir dieses Wort als Evangelium von Christus, dann kann uns gar nichts Besseres widerfahren, als dass es ganz tief eindringt, bis in die verborgensten Winkel unseres Leibes und unserer Seele. Hören wir dieses Wort nicht von Christus her, dann gnade uns Gott. Dann sind das wirklich bedrohliche Worte. Dann wäre Gott so eine Art Big Brother, der alles sieht, eine potenziell gefährliche Übermacht, wie sie zuweilen von unfähigen Erziehern aufgeboten wird, um Kinder gefügig zu machen. Der liebe Gott sieht alles. Der sieht schon alles. Aber er sieht es anders als die unfähigen Erzieher. Er sieht uns in Jesus Christus gnädig an, auch dort, wo wir Fehler machen, auch dort, wo wir versagen, auch dort, wo wir Schuld auf uns laden. Er ist gnadenreich und nicht gnadenlos. Wir brauchen uns hier nicht zu wiederholen. Was wir hingegen brauchen, wie das tägliche Brot, und von dem allein leben wir ja bekanntlich nicht, das ist Gottes Wort. Zumindest unser Glaube kann ohne Gottes Wort nicht überleben. Ohne Gottes Wort verhungert er schnell einmal, verkümmert zu einem armseligen Pflänzchen, so armselig wie der verdorrte Rizinus, unter dem Jona hockte. Leben tut unser Glaube vom lebendigen Wort Gottes. Wirksam wird unser Glaube durch das wirkkräftige Wort Gottes. Unser Glaube soll einen Grund haben, der Gottes Wort sei, und nicht Sand noch Moos, Menschenwahn und Werk, schreibt Martin Luther. Recht hat er, einmal mehr. Und damit wir uns hier recht verstehen, nicht wir sind es, die Gottes Wort Leben einhauchen. Vielmehr hat es seine Lebendigkeit in sich. Hier darf man das Pferd wahrhaftig nicht am Schwanz aufzäumen oder der Gaul galoppiert in die falsche Richtung. Nicht wir müssen in uns gehen, sondern das Wort Gottes geht in uns. Wo wir es hören und uns nicht verstocken, da geht es wie das warme Messer durch die Butter. Nicht um uns zu zerfleischen, sondern um uns aufzurichten. Es wäre wirklich keinem geholfen und es würde keiner dienen, würden wir diese Verse einmal mehr auf die moralische Schiene hieven. Denn diese Schiene führt uns stets zu Manimatters Bahnhöfen, wo der Zuggang schon abgefahren ist oder noch nicht ist gekommen. Will heißen, wir verpassen das Momentum, dass wir für einmal nicht selber etwas tun müssen, sondern dass Gott etwas an uns tut. Jetzt, in diesem Moment, wo wir auf sein Wort hören, geben wir ihm die Ehre, die ihm gebührt. Lassen wir ihn Gott sein und dürfen dafür ganz Mensch sein. Müssen wir ihm nichts mehr vormachen, weil er uns längst durchschaut hat, bis in unser Allerinnerstes. Und da können wir dann auch mit dem Psalmisten sprechen. Du verstehst meine Gedanken von fern, und mit all meinen Wegen bist du vertraut. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln gemacht wurde, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde. Noch bevor ich geboren war, sahen mich deine Augen. Und, so könnte man ergänzen, sie werden mich noch sehen, wenn ich längst gestorben bin. Der vermeintlich martialische Vergleich von Gottes Wort mit einem zweischneidigen Schwert, das durch alles hindurchdringt, der ist gar nicht so martialisch. Denn es geht hier nicht um Gewalt, sondern um Präzision. Und bekanntermaßen sind stumpfe Messer gefährlicher als geschliffene. Und da dieses Schwert zweischneidig ist, kann die Rückseite des Schwertes, die stumpfe Seite, gar nie zum Einsatz kommen. Will heißen, es wirkt immer. Unser Text, schreibt ein Ausleger richtigerweise zur Stelle, unser Text redet zwar von einem Schwert, aber nicht explizit von einer Waffe im Sinne kriegerischer Auseinandersetzung. Unser Text sagt nicht, Gott setzt uns mit seinem Wort die Pistole auf die Brust. Unser Text versteht das Wort Gottes nicht als Waffengattung, sondern als zweischneidiges Messer, als scharfes Skalpell, das der Gesundung des Leibes Christi, der Gemeinde, der Menschen dient. Man könnte also den Vergleich wagen und Gottes Wort mit dem Messer eines Chirurgen vergleichen. Der nimmt sein Instrument auch nicht zur Hand, um dem Patienten zu schaden, sondern um ihm zu helfen. Der Tumor muss raus, damit der Patient leben kann. Der Arzt ist ergo für den Patienten, indem er gegen den Tumor ist. Genauso ist Gott für den Menschen, indem er gegen die Sünde ist. Man kann sich folglich nur wünschen, dass Gottes Wort wie ein zweischneidiges Schwert ist und nicht wie ein rostiges Hackebeil. Und man kann sich nur wünschen, dass es bis in unser Innerstes dringt, um auch wirklich alles auszuräumen, was uns noch hindert, dem himmlischen Vater fröhlich und dankbar in seine ausgestreckten Arme zu sinken. Wenn wir in uns gehen, kommt selten was Gescheites dabei raus. Wir kreisen am Ende dann doch nur um den eigenen Nabel. Aber wo Gottes Wort in uns dringt, wir könnten jetzt auch sagen, wo Christus uns für Gott zurichtet, da ist uns geholfen, im Leben wie im Sterben. Da werden wir, wie es in einem Kirchenlied heißt, gemacht vor Gott gerecht und gut. Da ist des Jammerns ein Ende und des Lobes kein Ende. Amen. Wir wollen miteinander beten und wir bleiben dazu sitzen, sammeln uns aber. Himmlischer Vater, ewiger Gott, für uns gilt, aus nichts wird nichts. Aber für dich gilt, sogar aus nichts wird, was immer du willst. Wer Jesus Christus glaubt, weiß, dass bei dir nichts unmöglich ist. Wir danken dir, wo immer uns dein Evangelium zur Gewissheit wird. Wir wollen nicht auseinandergehen, ohne auch für jene zu beten, deren einzige Speise ihre Tränen sind, die heute nichts zu lachen und morgen nichts zu feiern haben, deren Leben elend und deren Zukunft in öder Dürre liegt. Wir beten für jene, die den Krieg so satt haben, und doch kriegen sie immer noch mehr davon. Befreie uns von den Mächtigen, die mit ihrer Macht nicht umzugehen wissen. Erlöse uns von den Lügnern, die selbst den Teufel sprachlos machen. Wir bitten dich für die, die deinen Namen hochhalten und dafür ganz tief unten durch müssen. Und für die, die um Christi Namen willen verleumdet, verfolgt und vertrieben werden. Und wir bitten dich auch für unsere Kirche, die zusehends in Schräglage gerät. Nicht viel Firlefanz und großer Zirkus bringt sie wieder auf Kurs, sondern allein du in deinem Wort, das, wir haben es gehört, lebendig und wirkkräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist. Lass das Gehörte in der Kraft des Heiligen Geistes auf guten Boden fallen, so dass es Frucht bringt. Darum bitten wir dich in Christi Namen. Amen. Und nun wollen wir miteinander singen. Ein schönes Lied, die Nummer 797. 797. Und wir singen daraus die angeschlagenen Strophen 1 bis 3 und die siebte.
Thank you.
für das Unser Vater und den Segen erheben wir uns. Wir beten gemeinsam, so wie uns der Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, unseres himmlischen Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie sei mit uns allen, in Gottes Namen. Amen.
Wir haben den reformierten Gottesdienst aus der Schlosskirche Interlaken vom 13. Juli 2025 gehört. Die Predigt hat der Pfarrer Claudio Jäger gehabt. An Orgel haben wir den Professor Dr. Helmut Freitag gehört. Für die Technik ist Urs Bösiger verantwortlich. Wenn ihr den Gottesdienst noch einmal hören wollt, könnt ihr ihn auf die CD bestellen, und zwar telefonisch beim Urs Bösiger. Telefon 033 823 12 85. Ich wiederhole 033 823 12 85. Ihr könnt den Gottesdienst aber auch auf unserer Webseite nachhören, unter www.kibeo.ch. Also Kirche am Radio BO, kibeo.ch. Anschliessend kommt hier auf Radio BO der BO-Sonntag. Bleibt also dran. Am nächsten Dienstag am Abend, am 9. September, sind wir dann mit den Kirchensendungen bei euch. Am Abend um 8 Uhr mit dem BO-Kirchenstübli, mit Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus den Kirchen der Region. Anschliessend von 9 bis 10 BO-Kirchenfenster. Feuer gegen das Buch. Wie Papst Julius III. Im Jahr 1553 den Talmud in Rom verbrennen ließ. Im Jahr 1553 ließ Papst Julius III. Tausende Exemplare des Talmuds in Rom öffentlich verbrennen. Ein drastisches Zeichen für die Intoleranz jener Zeit. Die Sendung beleuchtet die Hintergründe, die Folgen für das Judentum und die Rolle der Kirche. Mit Orit Tempelmann. Am nächsten Sonntag, 14. September, von 9 bis 10, BO-Gottesdienst aus der Heilsarmee Gurzelen. Predigt hat der Philipp Steiner. Allen Zuhörern wünsche ich einen schönen Sonntag.